Doctor, here's a tip. When I'm on a date, when that rare and special thing happens in my real life, do not, under any circumstances, put the Pope in my bedroom.
Okay, now I know. Air cleared. Now Doe will explain what's going on.
Okay, so you're blind and you don't want your enemies to know. I get it. But why does it have to be a secret from Bill?
Because I don't like being worried about. Around me, people should be worried about themselves.
Yeah, shall I tell you the real reason?
No.
Because the moment you tell Bill, it becomes real. And then you might actually have to deal with it.
Good point. Well made. Definitely not telling her now.
You're an idiot.
Everyone knows that.
Nummer 696. Nicht-Flugzeuge. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 696. Kompott, den ich am heutigen grauen und kühlen, aber trockenen Freitag, dem 15. März 2019, Tag 74 in der KW 11 aufgenommen habe. Die Intros entstammen der 6. Folge der 10. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Pope in the Bedroom und The Real Reason. Was ihr aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Päpst. Schlafzimmern, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten aus der vergangenen Woche begucke, einen Teil, wo ich technisch orientierte Nachrichten aus der vergangenen Woche begucke und jeweils kommentiere. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr jetzt hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel, ein paar Trampel sowie ein paar Brexit-Meldungen. 6 Grad, passing cloudsige, quite cool greetings und soeben geht die Sun auf. Die 6 Grad, Comfort Level wie 2, Wind macht 20 km/h, wäscht, wir haben keine Visibility. Oh, der Versair Pro hat da dann 6 Uhr, 6 Grad, Overcast mit Rain von kleiner 0,1 mm pro Stunde. Sunrise 6, 34, 15, sagt Sol zumindest. Die 6 Grad Field Slack 3, Taupunkt 4, Humidität 86%, Druck 999 oder 995, wenn man es gerät fährt. Wenn man irgendwas zwischen 17 und 31 km/h. Daylight Period starts 6:34 ins 1823. So. Um dann mal den letzten Sonnenaufgang in einem Podcast im Winter für dieses Jahr zu haben. So, kommen wir dann jedenfalls bei der Terrorecke an, die mit einer Chemzeiger losgeht, weil stellt sich raus, dass im Fall der tödlichen Misere-Attacke in Chemnitz einem Staatsanwalt und einem Haftrichter strafrechtliche Ermittlungen drohen würden. Ein nämlich zunächst als mutmaßlicher Täter inhaftierter und später mangels Beweisen freigelassener Iraker hat nämlich Strafanzeige gestellt, wie ein Magazin berichtet. Die Begründung für die Festnahme sei ein reines Fantasiegebilde gewesen, so der Anwalt des Irakers. Man habe einen schnellen Aufklärungserfolg vortäuschen wollen, um die aufgebrachte Öffentlichkeit zu beruhigen. Wirft die Frage auf, ob der Mann Aussicht auf Erfolg haben könnte. Und ich habe mal so die wilde Vermutung, wahrscheinlich eigentlich nicht. Weil also, wenn man Strafverfolger die Strafverfolgung einfach nur wegen, weil das Volk ist erregt, faken, wenn man die dafür dran kriegen würde, dann müsste das ja viel häufiger passieren. Von daher, aber man kann es auf jeden Fall mal versuchen. Weil, Gesetze brechen und dann dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist auch nicht geil. Von daher, ja, also versuchen kann man es mal. Das war die Geschichte, wo vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr in Chemnitz ein linksorientierter Mensch mit Migrationshintergrund getötet worden war und dann die Rechtsterroristen dann plötzlich rechtsterrorisierten und sich ein Herr Maaßenloch in die Öffentlichkeit kullerte und sagte, es hätte gar keine Menschenjagden gegeben und die Videos da, die wären ja alle fake und sowieso und überhaupt. Und nun stellt sich also raus, dass einer der Vergedächtigen da sich jetzt ganz ordentlich wehrt gegen die Vergedächtigung, die ja dann auch ziemlich öffentlich gemacht wurde. Im Zweifelsfall so öffentlich, dass man hier auch seinen Namen ranschreiben könnte, wenn man sich denn für die Sache genug interessiert hat. So, dann gab es am Samstag mal wieder Neues aus Lückte. Stellt sich raus, ein Polizist sei wegen, Zitat, Kinderpornografie, Zitat, vorbestraft. Bei den Unterschnüfflungen zum Bullenskandal von Lückte ist der Sondererschnüffler auf den Fall eines Beamten gestoßen, der wegen Kinderpornografie vorbestraft ist. So, und da muss man dann ein bisschen in den Medien ein bisschen tiefer graben, um rauszufinden, was wegen Kinderpornografie heißt. Was heißt denn? Hat er welche? Wollte er welche? Hat er beim Vergewaltigen sich selbst gefilmt? What? Ja, Besitz und Beschaffung. So, und der Bulle ist also seit 2011 wegen des Besitzes und Beschaffens von Kinderpornografie verurteilt worden, berichtet eine Zeitung unter Berufung auf das nordrhein-westfälische Terrorministerium. Der Beamte sei weiter im Dienst, aber nicht in die Untersuchung zum Missbrauchsfall in Lückte oder andere Ermittlungen eingebunden. Aha, sondern, also mal davon abgesehen, sie haben wohl versucht, ihn loszuwerden. Und da hat ein Gericht gesagt, nein. So, das ist jetzt interessant, wo wir doch neulich gerade Medien hatten, die verschwunden sind. Könnte man einfach just for shits and giggles mal bei dem vorbeigehen und mal gucken, ob die Medien, die da neulich verschwunden wurden, jetzt rein fußzählig bei ihm auftauchen? Oder Kopien der Inhalte? Das wird ja zum Warmlaufen vielleicht auch schon mal reichen. No? So, und da gab es dann in der Woche auch noch weitere Neuigkeiten. So, ja, wenn man ein bisschen gräbt, stellt man fest, so ja, also das ist kein Einzelfall, sondern da gab es noch 14 weitere Fälle, wo Bullen Missbrauchsdokumentationen, also mal mindestens besessen hätten. So, ja, und der letzte Brüller ist von gestern. So, ja, der Chef der Untersuchung da, dem sind auch in der Vergangenheit schon Missbrauchsuntersuchungen entflutscht. Oder anders ausgedrückt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es mir schwerfällt, nicht den Verdacht zu äußern, dass die Bullen da vielleicht beteiligt gewesen sein könnten. Kann man dahingehend mal untersuchen nach Möglichkeit nicht durch die Beteiligten, an der Tat beteiligten Bullen, sondern nach Möglichkeit durch Leute, die da keine Aktien drin haben? Oder wäre das zu viel verlangt? So, Leute, die irgendwo Aktien drin haben. Mazis. Samstag berichtete das Magazin, der militärische Abschirmgeheimdienst hätte einem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren mehr rechtsextreme Soldaten enttarnt als bisher bekannt. Wie der Magazin berichtet, räumte ein MAD-Abteilungsfalter in einer vertraulichen Sitzung des Drinnenausschusses Sun Elevation Größe 0 von 6.40 bis 18.17 man habe nach draußen und auch gegenüber dem Bimbistag stets nur die Zahl der eindeutig erkannten Rechtsextremisten kommuniziert. Im Jahr 2018 wurden demnach 4 Soldaten wegen dieser Einstufung entlassen. Ein Jahr zuvor 6. Tatsächlich habe der Dienst seit 2014 jährlich etwa 10 weitere Verdachtspersonen mit extremistischer Einstellung enttarnt und gemeldet. Die meisten seien aus der Bundeswehrmacht entlassen worden. So. Also die offizielle Zahl, ja, also wir sehen hier keine, liegt immer nur daran, dass sie in dem Augenblick aufhören zu gucken, wo sie die Leute aus der Bundeswehrmacht rausfegen. Dann müssen sie ja nicht mehr weiter gucken, weil ist ja nicht mehr ihr Problem. Oder anders ausgedrückt, wir haben ein rechtsextremes Terrorproblem in der Bundeswehrmacht. Ja, ich meine, dass wir ein rechtsextremes Terrorproblem in diesem Land haben, ist ja nun eine Aussage, die ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren immer wieder wiederhole. Sie wird nicht besser dadurch. Aber it bears repeating. Na, und also der militärische Schnüffelgeheimdienst, der hat da auch bedauerliche Einzelfälle, die aber immer schnell unter den Teppich gekehrt werden. Ja, man könnte ja auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es da ein grundlegendes Problem gibt. Und wenn man es die ganze Zeit immer unter den Teppich kehrt, der Teppich dann irgendwann einen ziemlichen Hügel entwickelt. Und das alles irgendwie nicht so richtig gut ist. Ich weiß auch nicht. So, dann, weil es in den Nachrichten wieder nicht gemeldet wurde, habe ich es mir zu Fuß reingeklebt. Und zwar, Taz berichtet am Sonntag, dass einer der Gründer des Hannibal-Vereins UNITA ein Verfaschist aus Baden-Württemberg war/ist. Eine rechtsterroristische Vereinigung? Baden-Württemberg? Und da ist der Verfassungsbruch drinne? Einzelfallbedauerlicher. Oh, warte. Baden-Württemberg, das war doch da, wo die Bullen im KKK rumhingen. Baden-Württemberg, war das nicht da, wo Frau Kiese Döner herkam? Baden-Württemberg. Man könnte jetzt irgendwie auf die... Also nachdem Baden-Württemberg hier jetzt nicht das erste Mal in den Medien mit rechtsterroristischer Vereinigung im Zusammenhang auftaucht, könnte man die Vermutung äußern, dass Baden-Württemberg vielleicht ein rechtes Terrorland sein könnte. Glotzen Sie mal nicht die ganze Zeit immer nur in die Ex-Täterä, sondern nehmen Sie einfach mal zur Kenntnis, Baden-Württemberg, das Land, in dem Bullen im Ku-Klux-Klan rumhängen können und das keine Konsequenzen hat. Baden-Württemberg, das Land, in dem Nazi-Bullen rumreiten können. Das Land, in dem bedauerlich immer noch nicht geklärt, wie und wo und warum, denn die angebliche NSU zwei Bullen beschießen kann, eine davon tödlich. Und er als Begründung dann so, ja, spontan herbeifantasiert wird. Na, also, das gucke ich mal an und sag, also so richtig geil geht anders. Und jetzt stellt sich also raus, der Verfassungsbruch da, der hat einen Nazi. Nein, so ein bedauerlicher Einzelfall, hätten wir das vorher gewusst. Und der hat eine rechtsterroristische Vereinigung, Verein gegründet. Die ist übrigens immer noch gemeinnützig. Nur für den Fall, dass einem irgendwie die Frage aufkommen könnte, ob Gemeinnützigkeit irgendwie was ist, was rechtsterroristische Vereine nicht bekommen könnten. Und am Mittwoch haben sie dann noch nachgetreten, dass der bei der Gründung übrigens auch schon Verfaschist war. Interesting. Very interesting. Könnte man irgendwie auf die Idee kommen, dass der Verfassungsbruch irgendwie Rechtsterroristen fördert? Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. Einzelfall bedauerlicher. So, erinnert ihr euch noch an Köln? Silvesternacht 2015 in Köln, da hätte es ja irgendwie Übergriffe gegeben, sexuelle, mehr als 1300 Anzeigen, bla bla. Und nach Köln war ja alles irgendwie ganz doll anders und man muss ja jeden, der irgendwie aussieht, als könnte er irgendwie aus dem Ausland stammen, sofort abschießen. Stellt sich raus, also was die juristische Aufarbeitung angeht, gibt es... gerade einmal 3 Täter, die wegen sexuellen Übergriffen von Gerichten verurteilt wurden, 2 von ihnen zu einer Bewährungsstrafe. Und zwar ist der Haken da der, dass die ganze Situation auch für die Gerichte so schwer und übersichtlich ist, dass man eben nicht eindeutig einzelnen Tätern einzelne Taten nachweisen kann. Und wo man Taten nicht nachweisen kann, kann man Taten nicht bestrafen. Es ist nicht so, als würden die Gerichte behaupten, es hätte da keine Taten gegeben. Aber wenn die Bullen sich schon keine Mühe geben, dabei den Sachverhalt zu erfassen und die Politik rumschäumt und irgendwie 3 Tage später dann beschließt, dass aber jeder Ausländer sofort raus müsse, da kann man irgendwie auf den Trichter kommen. Ja, das hilft noch nicht. So. Na, also das gucke ich mir an und sage, ja, das haben sie aber richtig schön verkackt. So richtig schön gründlich. Wenn das Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung war, dann haben sie das gut geschafft. Irgendwas sagt mir, das war nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. So, dann Montagabend, Konstombor. Mann mit Bombe im Polizeipräsidium Konstanz festgenommen. Mit einer selbstgebastelten Rohrbombe, die mit Schwarzpulver und Nägeln gefüllt war, ist ein Mann im Polizeipräsidium von Konstanz festgenommen worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 39 Jahre alte Mann in der Vergangenheit schon öfter in psychiatrischer Behandlung. Wie die Staatsanwaltschaft und Bullen mitteilten, betrat der Mann am Mittag. Das Präsidium legte eine Plastiktüte auf einen Tisch und sagte, darin befände sich eine Rohrbombe. Während Beamte den Mann sofort festnahmen, wurde der Eingangsbereich sowie angrenzende Räume umgehend geräumt. Aha. Ja, na dann. Was Gute, dass der nicht an den Islam glaubte, da hätte man ihn ja erst erschießen müssen. So, dann Mittwoch im Bembestag die Madistik. Im Jahr 2018 hätte nämlich der militärische Schnüffelgeheimdienst laut Bundesregierung im Phänomenbereich Rechtsextremismus 270 Verdachtsfallbearbeitungen neu aufgenommen. Insgesamt befinden sich in diesem Phänomenbereich aktuell 450 Verdachtsfälle in Bearbeitung. Wer aus der Lüge der Bembestregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen weiter hervorgeht. Demnach wurden im vergangenen Jahr 210 rechtsextremistische Verdachtsfälle abgeschlossen, wobei in 4 Fällen die jeweilige Verdachtsperson als Extremist in der Bimbiswehr bewährt wurde. Ja, was da nicht drin steht, wie viele von den Fällen, die abgeschlossen wurden, dadurch abgeschlossen wurden, dass die Person die Bundeswehrmacht verlassen hat und deswegen kein endgültiges Ergebnis mehr rauskommen musste und man deswegen verleugnen konnte, dass man da Rechtsterroristen hatte. Rechtsterroristen, die man an der Waffe ausgebildet hat, weil was macht man denn sonst mit Rechtsterroristen, als denen beibringen, wie sie die Menschheit umbringen können? Möchten sie noch ein paar Atombomben mitnehmen? So, dann medial auch rechtlich unterrepräsentiert, Drohnensu ist eine Meldung aus der Tagespropaganda von Mittwoch. NSU 2.0, bundesweite Serie von Bombendrohungen. Die Absender nennen sich Nationalsozialistische Offensive, NSU 2.0 oder Wehrmacht. Eine Serie von Drohbriefen beschäftigt nämlich die Polizei und Staatsanwaltschaft. Laut NDR und einer Zeitung bestünde nämlich ein Zusammenhang. Bla 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 bla. Also Bombendrohungen gegen ein Finanzamt in Gelsenkirchen und den Hauptbahnhof in Lubeck. Wäre nach Informationen von NDR und einer Zeitung angeblich Rechtsextremisten. Beide Gebäude waren Anfang der Woche geräumt worden, Sprengsätze waren nicht gefunden worden. So, jetzt gibt's hier schon rechtsterroristische Terrordrohungen und die Medien so dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Und jetzt stellen wir uns mal einfach mal 5 Millisekunden lang vor, es hätte islamistische Drohungen gegeben. Na, aber da wären die Medien aber mal sofort mit 50 Brennpunkten draufgesprungen. Man hätte sich irgendwie in den Nachrichten nicht mehr davor retten können, dass die das ja immer so machten. Und dass das ja ein riesengroßes Problem ist. Und die Schnuller-Nazis und die Regierungs-Nazis hätten dann sofort rumgebrüllt, so ja, also die müssen ja alle sofort ausgewiesen werden. Ja, und jetzt gibt es hier Nazi-Drohungen und also war da medial was? Ich hab's ja schlimm an der Optik, aber mir ist nichts begegnet, was irgendwie medial auch nur darauf hingedeutet hätte, dass es da vielleicht irgendwie Drohungen hätte gegeben haben können. Seit Ende des Jahres 2018 registrieren die Ermittlungsbehörden eine bundesweite Serie von anonymen Drohmails aus dem sogenannten Darknet. Mittlerweile zählen die Behörden nach Informationen von NDR und der Zeitung mehr als 100 solcher Fälle. Unterzeichnet sind diese Schreiben mit wechselnden Absendern wie Nationalsozialistische Offensive, NSU 2.0 oder schlicht Wehrmacht. Auch die Adressen, von denen die E-Mails verschickt wurden, wechseln sich ab. Wortwahl der Schreiben und die Empfänger weisen aber laut Ermittlern Ähnlichkeiten auf. Na, also, das gucke ich mal an und sage, wäre es nicht irgendwie mal Nachrichtenmeldungen relativ weit vorne in den Nachrichten wert, wenn eine rechtsterroristische Drohwelle durch das Land schwappt? Ein Droh-Tsunami. Na? Also ich weiß nicht, ich fände das irgendwie meldungswert. So, Donnerstag gab es dann mal Drohmittlungen, weil die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in 78 Fällen wegen Drohschreiben mit mutmaßlich rechtsextremistischem Hintergrund. Von der bundesweiten Serie seien Gerichte, Behörden, Anwaltskanzleien und Verlage betroffen, da die Behörde mit einer Spezialabteilung für Staatsschutz und Friedensstörungsdelikte ermittle unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und der Volksverhetzung. Die Absender der E-Mails sind demnach noch unbekannt. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Ah, aber wie kommen sie denn auf die Idee, dass man bei hunderten Terrordrohungen da mal die Öffentlichkeit darüber informieren könnte, dass es rechtsterroristische Terrordrohungen gibt? Da müsste man ja dann darauf hinweisen, dass es ein rechtsterroristisches Terrorproblem in diesem Land gibt, über das die Medien seit Jahrzehnten nicht berichten. Nehmen Sie das bitte nicht zur Kenntnis. Da reicht es doch völlig aus, wenn man so eine Meldung einfach mal so Donnerstag 16 Uhr wegmeldet und bitte nicht beachten. So, Terror-Ecke zu. Kommen wir beim Schnüffel an. Da hätten wir erstmal von Freitagabend die WikiLeaks-Informantin Manning, die eingeknastet wurde. Und zwar, so wie es aussieht, weil sie sich irgendwie ins Benehmen setzen soll zu irgendwas gegen LeakyWeeks. Ein Bericht der Washington Post zufolge wieder in Haft. Manning hatte sich zuvor geweigert, vor Gericht Fragen zur Enthüllungsplattform zu beantworten. Manning saß bereits 7 Jahre lang in US-Militärknast und kam 2017 vorzeitig frei, nachdem Präsident Barack Obama das angeordnet hatte. So, mal davon abgesehen, dass mir da auffällt, dass Kinderfressagentur sich nicht entblödet, ihren früheren Namen noch in der Öffentlichkeit rumzurobben, weil der hat ja nun gar nichts mit gar nichts zu tun. Außer wenn es darum geht, darauf hinzuweisen, übrigens andere Nachrichten zu dieser Person finden Sie, wenn Sie nach diesem Namen da gucken. Aber dann Venus Hyber. Trollfe am Samstag. In Venezuela gab es einen landesweiten Stromausfall. Auslöser war anscheinend ein großes Wasserkraftwerk in einem Staudamm. Regierung hat erst von Sabotage bei dem Damm gesprochen, dann von einem Cyberangriff durch die USA und sie nannten sogar Namen. Marco Rob.io, das ist eine der Trump-Cronies. So ein Schnösel mit radikalen neoliberalen Ansichten, der sich schon mehrfach gegen Maduro gepöbelt hatte. Der tote daraufhin recht leichtfüßig, er habe dann wohl versehentlich den falschen Knopf in der Cyberwar-App gedrückt. Klingt jetzt alles natürlich sehr absurd mit Cyberwar und ausgerechnet Marco Rob.io. Infrastruktur von Venezuela ist ja nicht gerade auf westlichem Niveau und schon bei uns gibt es Stromausfälle, ohne dass jemand Cyberwar machen muss. Aber nicht die Größe, ne? Normalerweise. Und der Zeitpunkt passt auch schon richtig gut für die Agenda der Amis. Very, very weird. Vor allen Dingen, weil es dann irgendwie mehrere Tage angehalten hat. Gut. Da gab es dann auch noch den bedauerlichen Zusammenhang, dass irgendwelche Notstromversorgungsmaßnahmen dummerweise Material benötigt hätten, was gerade wegsanktioniert wird. Ja, aber sich dann auf die andere Seite der Venezuela-Kolumbien-Grenze hinstellen und irgendwelche sogenannten Hilfslieferungen anzünden. Naja, das können die Amis. So, dann Hua-Worderung. Das ist eine Meldung von Montag. Ustels Germani to stop using Huawei Equipment or lose some intelligence access. Der US-Blödschafter Grenl hat sich nicht entblödet, rumzubrüllen. Ja, also wenn ihr nicht Huawei verbietet, dann kriegt ihr keine Spionagedaten von uns mehr. Also erst das mit den Spionagedaten, das war eigentlich nicht öffentlich bekannt. Psst. Das wussten nur Leute, die sich aufmerksam genug hingesetzt haben und den Schnüffelablenkungsausschuss verfolgt haben, dass natürlich der Bundesdraußengeheimdienst nicht im Bundesdrinnenland rumschnüffeln darf und deswegen die Daten von zum Beispiel bepartnerten Schnüffeldiensten wie der NSA übernehmen musste. Also die offizielle Reaktion war, wir lassen uns von euch nichts vorschreiben. So, dann Donnerstag gab es die Meldung, dass Intercept das Schnofften-Archiv schließt und Mitarbeiter rauswirft. Das Schnofften-Archiv bestand ja auch nur schon seit 2013 und die Intercept als Organisation, wo sich unter anderem Glenn Greenwald eingefunden hatte, der ja schließlich Zugriff auf die Snowden-Daten hatte, Da ging es eigentlich nur darum, dass sie irgendwie da nochmal durchkämmen wollten, ob es noch irgendwas an interessanten Daten gäbe. Nur ist der Witz der, dass also mir zumindest nicht begegnet ist in den letzten Jahren, dass es noch irgendwelche interessanten Offenbarungen aus den Snowden-Daten gegeben hätte. Zumindest keine Daten, die danach aus oder bei denen dran stand, dass die übrigens aus den Snowden-Archiven gekommen wären. So, von daher, ja, also der Datentopf ist entweder fertig ausgewertet oder die wirklich spannenden Sachen, die trauen sie sich nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, weil da könnte man ja irgendwen mit gefährden. Wobei das ja für mich inzwischen irgendwie nur noch aussieht wie eine reine Ablenkung. Aber hey, also ja, das Archiv da, das machen sie jetzt zu. So, kommen wir dann mal beim Trampel an. Da gab es erstmal in der Nacht zum letzten Freitag eine hohe Haftstrafe für Trumps Ex-Wahlkampfmann Agamanaf Nord. Und zwar eine hohe Haftstrafe von irgendwas in 40 Monaten. Knapp 4 Jahre Haft. Derselbe Richter hat sich übrigens nicht entblödet, eine Frau, die es gewagt hat, zu wählen, obwohl sie das gar nicht durfte, zu einer ähnlich hohen Haft zu verurteilen. Gefordert war eigentlich eher sowas von bis zu 25 Jahre. Da sind dann 4 Jahre doch irgendwie eine verdammt winzige Haftstrafe. Mal davon abgesehen, das ist ein Bundesrichter. Ja, Bundesgerichtsurteile kann ein gewisser Trampel mit einem Pardon wegpardonen. Größter Haken für Männer auf Nord ist, gegen den gab es auch noch irgendwo in State of New York, was glaube ich, ein Verfahren, wo auch eine Haftstrafe rumgefallen ist. Da kann der Trampel auf irgendwelchen Zetteln mit seinem Filzstift rumkrakeln, wie er lustig ist. Das Ding wird er nicht wegpardonen können. Tja, schade aber auch. Und New York ist nicht berühmt dafür, dass die Republikaner da viel Möglichkeiten hätten, irgendwas durchzusetzen. So ein Pech aber auch. Addressing Spotify's Claims. Ja. Wenn Apple sich zu Spotify's Claims ins Benehmen setzt, kann ich mir das mal in Ruhe angucken. Also, ja, also der Männerforter muss jetzt wohl erstmal eine Weile in den Knast. Ja, so ein Pech aber auch. So, dann die Rechsel. Trump erneuter Wechsel auf dem Posten des Kommunikationsdirektors. Kommunikationsdirektor beim Trampel, das waren unter anderem so leuchtende Lichtgestalten wie der Mutsch. Und wohl auch Sporn Scheißer hätte diese Aufgabe schon mal ausüben sollen. Kommunikationsdirektor beim Trampel ist wohl so ein Job, sagen wir mal so, den kannst du annehmen, auch wenn du morgen schon irgendwas anderes vorhast, weil den Job hat niemand lange. Ja, ich meine, der Öffentlichkeit gegenüber rechtfertigen, was der Trampel da eigentlich so aus seiner Gesichtsöffnung fallen lässt, das ist nun wirklich nichts, was man irgendwie längerfristig machen möchte. Schon gar nicht, wenn man irgendwie Resthirn besitzt. So, dann Manafair. Genau, weitere Haftstrafe für Trumps Ex-Wahlkampfmanager gab es dann am Mittwoch. Gericht in US, Homestead Washington, hat den früheren zu nochmal 43 Monaten verurteilt. Ja, fällt mir dazu spontan ein. Und dann gab es gestern das, was auch schon vermutet worden war, dass passieren würde. Und zwar das Repräsentantenhaus hat den Trump Emergency widergesprochen und der US-Senator haben sich dann auch ein paar Republikaner gefunden. Und das Ergebnis 59-41 beschlossen, den Trump Emergency, den hätten sie gerne nicht. Der Trump darauf in einem 5 Buchstaben langen Tweet Veto Ausrufezeichen. Natürlich alles in Großbuchstaben, ist auch das Ausrufezeichen, das ist nicht ein Buchstaben. Ja, also, dass der Trump da ein Veto gegenwerfen könnte, das war klar. Und dass man an dem Veto da wahrscheinlich nicht vorbeikommen wird, weil Veto Proof Majority würde ja bedeuten, dass 60 Senatoren Eier haben müssten. Nachdem jetzt an einer Stelle, wo von Anfang an klar war, dass es um nichts geht, sich nur 59 gefunden haben. Ja, schade aber auch. Na, das wäre dann in der Tat eine interessante Frage. Wie sieht das denn eigentlich aus? Gerade so Emergency Declarations, beziehungsweise irgendwie, wie war das? Das Veto-Dingens bei Emergencies ist so rum angelegt, dass der Präsident im Moment das letzte Wort hat. So, das heißt, an dem vorbeikommen ist halt schwierig. Ja, schade aber auch. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Brief was in der Woche noch Meldungen verursacht hat. Da gab es erstmal in der Nacht zu Dienstag die Meldung, dass es da offenbar irgendwelche Änderungen gäbe. Irgendwie großes Buhai, wenn man sich die allerdings aus der Nähe anguckte, war da eigentlich nur schriftlich festgehalten, was sowieso vorher jedem klar war, dass der Backstob nicht ewig lange dauern sollen würde. Dass es aber ohne den Backstob nicht geht, das haben bis auf die DUP-Trottel irgendwie alle Anwesenden begriffen. Ich meine, den DUP-Trotteln sind die ganzen, sind die ersten bedauerlichen Einzelfälle von Bomben, die irgendwo eingegangen sind, auch nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht. Dann, genau, wenn man da also genau hinguckte, war da nichts drin. Dann gab es Dienstagabend die erste von drei Abstimmungen. Und nun ja, sie fiel aus wie nicht anders erwartet. 242 Abgeordnete fürs Abkommen, 391 dagegen. Oder wie ich es für mich schon formuliert hatte, in a move surprising absolutely no one, hat natürlich das Unterhaus die Scheiße, die im Wesentlichen dieselbe Scheiße wie beim letzten Mal nochmal war, wieder abgelehnt. Ja, surprising absolutely no one. Dann am Mittwoch gab es dann die Frage, ja, aber wie sieht es denn mit einem No-Deal aus? Ja, zu Hause sind das ja zwei. Ja, wie sähe es denn mit einem No-Deal aus? Ja, surprisingly, absolutely no one, waren da 321 Abgeordnete, dafür keinen No-Deal haben zu wollen. Und gestern gab es dann noch die Abstimmung, ja, also sie wünschten sich eine Verschiebung. Und zwar da 412 Abgeordnete. Da gab es allerdings vorher schon irgendwie Verbaldurchfall aus der EU-Kommission. So, ja, aber bis maximal zur Europawahl, die ja schließlich auch nur noch bummelig zwei Monate weg ist. Plus die spannende Frage, ja, aber Verhandlungen gäbe es ja da sowieso keine mehr. Ja, also wenn es keine Verhandlungen gibt, wozu ist dann die Verschiebung gut? An zwei Monate ist unter Umständen ein bisschen knapp, um dann vielleicht noch irgendwie ein zweites Votum, nämlich, hey, liebes Volk, das hier sind die Alternativen. Wir können euch anbieten, einen No-Deal, der so bescheuert ist, dass den niemand, der irgendwie Hirn hat, haben wollen sollte. Den Kack-Deal von Theresa Merz. Oder wie wär's damit, die dritte Option, die da auf dem Tisch rumliegt und so schön glänzend aussieht, wir könnten von der ganzen Scheiße auch einfach wieder zurückrobben. Da machen wir uns zwar total lächerlich, aber wir sind jetzt schon lächerlich. Aber so. Was sagt die Uhr hier? Ah, die Uhr sagt 30 Minuten voll. Mensch, dann kommen wir in der Musikecke an. Da sind wir bei PS 22 von 2014, beim letzten 2014er Block für diese spezielle Ecke. Und haben dann OEA mit dem Titel Peace. 4,58 ist der lang. Gefolgt ist das Ganze dann wieder von einem Ausschnitt aus der Anstalt vom 19. Januar mit der Binaisa. Laurumball? Bahnfahren. 3 Minuten 16. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 696 Teil 1 einzustellen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Baby, don't slam the door tonight. Ran another off the track. Last time we can't get back. We can save tomorrow if we try. I want love, I want love.
see that smile. Babe, we're only here for a falling while. I just wanna hold you till we fall asleep. I want love, I want us, I want you, I want me. I want love, I want us, I want you, I want me, and I want he.
We need him on tour with us.
Die Deutsche Bahn stellt jetzt 22.000 neue Mitarbeiter ein. Viele Lokführer, aber überwiegend Personal, das für Wartungsarbeiten im Schienennetz und bei der Bahn zuständig ist. Somit ändert sich also nichts. Bei der Deutschen Bahn wird nach wie vor gewartet. Also die Arbeit bei der Deutschen Bahn bleibt überall stehen und liegen, das merkt man aber auch. Wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, du kommst in die Bahn rein, Heizungen funktionieren nicht, dann willst du aufs WC gehen, dann immer diese gelben Zettel, WC-Defekt, anderes WC suchen. Du gehst in den nächsten Waggon, wieder so ein Zettel, dann willst du weitergehen, dir kommt schon jemand entgegen, das nächste WC ist defekt. Dann kommst du schon an deine Haltestelle an, du willst aussteigen, du kommst nicht raus, wieder so ein Zettel. Anderen Ausgang benutzen, wie, du kommst hier nicht raus. Ich bin überfordert mit, du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht rein, damit kann ich arbeiten. Aber wenigstens werden die Schaffner jetzt entlastet. Mit der neuen Bahn-App können sie sich selbst kontrollieren. Da geht der Schaffner einfach an ihnen vorbei. Ich fühle mich da immer ein bisschen vernachlässigt. Dann fange ich mit so Selbstgesprächen an. Jemand zugestiegen? Ja, ich. Haben Sie ein Ticket? Ja. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ja, natürlich. Ben Neisser. Wissen Sie, in umgekehrter Buchstabenreihung ergibt der Name Eisenbahn. Also, keiner will den Job des Lokführers mehr machen. Das ist auch schwierig, die nächsten Generationen für den Job des Lokführers zu begeistern. Das war früher viel einfacher. Ich merke das an meinem Neffen. Ich singe mit meinem Neffen immer dieses Lied. Töff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit nach München fahren? Alleine fahren mag ich nicht. Drum nehme ich meinen Teddy mit. Du bist dran. Und dann geht's die ganze Zeit immer hin und her. Aber neulich hat er mich gefragt, wann fahren wir denn mal mit der echten Eisenbahn? Ich so, oh, oh. Ist ja so, als fragst du mich nach dem Weihnachtsmann. Also mit der echten Eisenbahn zu fahren, ist sehr kompliziert. Also habe ich es geplant. Ich dachte mir, okay, wir fangen klein an mit der Regiobahn erstmal. Regiobahn von Neuss nach Mönchengladbach. Das geht noch. Schlimmer als der ICE gewesen. Echt. Die Bahn erstmal 57 Minuten Verspätung. Und dann kommen wir rein, Zug überfüllt. Überfüllt, gar keinen Platz mehr. Überall diese Leute mit Fahrrad. Mit Fahrrad im Nahverkehr. Wie wenig vertraust du der Deutschen Bahn? Leute nehmen ihr Fahrrad mit, falls nichts mehr läuft, steigen sie aus und fahren weiter. Mit dem Fahrrad in der Bahn einzusteigen, das ist, als ob ich im Hotel einchecke, aber zur Sicherheit baue ich im Zimmer noch so ein Zelt auf. Und wir stehen da in der Bahn und mein Neffe singt die ganze Zeit dieses Lied und der sieht diesen Mann mit dem Fahrrad, der war selber auch überfordert. Der so, darf man mit dem Fahrrad in der Bahn fahren? Ich so, nein, man darf nur einsteigen. Mein Neffe wieder, und darf man jetzt mit dem Zug in ein Flugzeug einsteigen? Fragen über Fragen, immer wieder unterbrochen von diesem Töff, 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 die Eisenbahn. Und mein Neffe, wenn er singt, möchte er immer, dass alle mitsingen. Und er geht zu diesem Mann mit dem Fahrrad, der so, Sie sind dran, Töff, 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 die Eisenbahn. Der Mann mit dem Fahrrad guckt ihn an, die zu spät am Gleis ankam. Noch eine Stunde warte ich nicht, drum nehme ich mein Fahrrad mit.